die Idee, dass wir mit unserem Universum in ein viel größeres Multiversum eingebettet sind, wo es ganz viele Paralleluniversen gibt und auch immer wieder neue entstehen, mit ganz anderen Naturgesetzen, die ist bei Kosmologen, die sich darüber Gedanken machen, echt populär.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo Leute, hier ist Romans, eure Jugendreporterin bei Salon 5 und wir sind heute in Bochum und zwar im Zeitplanetarium in Bochum. Freut mich, dass ihr alle heute hier seid. Ich bin heute hier mit
Susanne Hüttemeister, die das Planetarium leiten darf und die Astronomin und Astrophysikerin ist.
Das wäre mein größter Traum, irgendwann mal selber Astrophysikerin zu werden. Aber Leute, Physik ist nicht mein Steckenpferd. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht. Also fangen wir am besten direkt an. Meine erste Frage wäre, also zurzeit ist es ja so auf der Erde, dass dadurch, dass wir so viel eigenes Licht produzieren, dass es der Himmel zu viel Lichtverschmutzung hat und wir dadurch den Himmel nicht sehen können. Was ich mich gefragt habe ist, erstens, seit wann ist es so krass, dass man den Himmel nicht mehr sehen kann? Zweitens, was machen die Forscher, dadurch, dass es ja immer schwerer wird, dann auch den Himmel zu sehen und dann Astronomie zu machen, zu tun, zu können? Okay. Und das andere war, wo kann man am besten hinreisen, als Forscher, aber auch als Otto-Normalverbraucher-Mensch, der halt sich gerne die Sterne anschauen will?
Das ist eine Frage, da kann man schon echt lange was zu erzählen. Erstmal, seit wann ist das so schlimm mit der Lichtverschmutzung? Naja, also es gibt tatsächlich hier bei uns in Bochum Initiativen, die das erforschen. Die sitzen auch bei den Geografen, haben wir aber sowohl im Planetarium als auch sonst in so einem Bildungsnetzwerk auch was mit zu tun. Da geht es darum, Lichter zu zählen und das mit Satelliten abzugleichen, die von oben auf die Erde runtergucken und Karten machen, damit wie viel Licht es gibt. Und ja, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird es schlechter, weil es eben immer mehr künstliches Licht gibt. Ich glaube aber, dass ich jetzt mitten in der Großstadt, auch vor 100 Jahren schon, nicht so richtig viele Sterne gesehen habe. Also wenn ich mitten in Berlin oder in Paris oder vielleicht auch im Ruhrgebiet war, dann war das 1920 wahrscheinlich auch nicht so doll. Aber da gab es eben noch mehr ländliche Gebiete, wo es richtig dunkel war. Was kann man machen? Naja, also wir beteiligen uns dann auch daran, hatten auch Veranstaltungen hier im Planetarium dazu, wie man vernünftige Beleuchtungskonzepte machen kann. Und manche Leute meinen, dass dadurch, dass jetzt viele Straßenlampen auf LED umgestellt werden, dass damit doch alles besser wird. Aber LED verbraucht relativ wenig Energie, das ist gut, aber die sind echt super, super hell. Und man ist richtig geblendet. Und es gibt viel vernünftigere Arten, mit Licht umzugehen. Ich will es natürlich nicht ganz dunkel haben. Also über Baumwurzeln stolpern oder über Bordsteinkanten will ich ja auch nicht. Aber ich will das Licht an meinen Füßen haben, dann, wenn ich es brauche. Und nicht, dass es irgendwie sinnlos in den Himmel strahlt. Das ist ja auch energetisch nicht vernünftig. Da gibt es schon Konzepte. Ich kriege eine Großstadt nie ganz dunkel, will ich auch nicht. Aber es geht schon vernünftiger, als es jetzt ist. Auch die Frage, wie viele Gebäude muss ich eigentlich anstrahlen? Und kann ich es hinkriegen, dass ich nur das Gebäude anstrahle und dass nicht das meiste Licht dann nach oben geht? Es gibt ja so Scheinwerfer, die wirklich senkrecht nach oben gehen und dann irgendwie auch den Kirchturm treffen. Das ist nicht gut. Aber andere Frage war dann, wo kann man denn hingehen? Sowohl als Forscher als auch als Otto-Normalmensch. Forscher, da habe ich natürlich, wenn ich im sichtbaren Licht beobachten will, hohe Ansprüche. Da möchte ich es ganz, ganz, ganz dunkel haben. Und das heißt, da möchte ich schon auf große Sternwarten gehen. Das ist in Europa, naja, vielleicht so ein bisschen hier und da in den Alpen gibt es was, aber vor allen Dingen in Spanien. Und dann gehen aber viele europäische Forscher, auch Kollegen von mir, gehen nach Chile. Da ist die Europäische Südsternwarte, die ESO, und die betreibt in Chile mehrere Standorte, große Teleskope. Ich bin da selber früher echt hingeflogen und habe da selber beobachtet. Heute ist es ganz häufig so, dass man nur noch einen Beobachtungsplan einreicht und dann fliegt man gar nicht mehr selber. sondern kriegt irgendwann die Daten. Das ist umweltmäßig und so sicherlich ganz vernünftig, aber selber am Teleskop zu sein, war natürlich schon auch toll. Es gibt aber auch Astronomen, Kolleginnen und Kollegen, die am Teleskop selber arbeiten und dann die Beobachtungen durchführen, auch für andere, und noch ein bisschen Zeit auch für die eigene Forschung dann natürlich haben. Also für Profis schon irgendwie ganz weit weg, da finde ich in Deutschland schon keinen richtigen Standort mehr. Hat natürlich auch was mit Wolken zu tun und nicht immer nur mit Licht. Wenn ich weiß, dass meine Chancen höchstens 50-50 sind, dass ich eine klare Nacht habe, naja, dann gehe ich schon möglichst in eine Weltgegend, wo die Chancen besser sind. Aber dann gibt es natürlich Otto Normalmensch. Und da gibt es schon eine ganze Menge ganz gute Möglichkeiten, die auch gar nicht so weit weg sind, wo es ziemlich dunkel wird. Es gibt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen einen Sternenpark. Das ist so ein richtiges Naturschutzgebiet für Dunkelheit. Und das ist der Nationalpark Eifel. Das ist ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen und da achten die richtig drauf, dass Straßenlampen zum Beispiel abgeschirmt sind und nicht nach oben leuchten und dass es auch davon nicht zu viele gibt oder dass man die vielleicht mitten in der Nacht, wenn sowieso keiner da ist, ausmacht. Und von solchen Sternenparks gibt es mehrere. Der nächste ist halt, wie gesagt, Eifel. Aber dann gibt es einen in Brandenburg, im Westhavelland, gar nicht so weit weg von Berlin und Potsdam. Oder es gibt super dunkle Orte, wo das auch gemessen ist, auf Nordseeinseln, auf Pellworm, auf Amrun. Aber wenn ich ins Hochsauerland fahre oder ins Münsterland, also einfach aus der Stadt raus, dann finde ich auch da Orte, wo ich zumindest ganz problemlos das Band der Milchstraße sehen kann. Was ja für die meisten Leute, die in der Stadt wohnen, auch schon was ganz Neues ist.
Super, also ich kann es nur empfehlen, Leute, geht auf jeden Fall mal in so einen Sternpark. Ich war selber noch nie in einem Sternpark, aber ich war letztens in Brandenburg und da konnte ich Teile der Milchstraße sehen und das war, it was amazing. I was so in love, literally. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf einem anderen Planeten wären, der sehr weit weg, mehrere Lichtjahre von unserem Sonnensystem, aber noch so, dass man das Sonnensystem sehen könnte, von wie wir jetzt zum Beispiel die Sterne sehen können, die um uns herum sind, wie hell strahlt dann die Erde? Also im Sinne von, wenn man das vergleicht auf Spektrum ungefähr.
Oh ja. Tja, es ist ein Problem, die Erde dann zu sehen. Sogar mit den besten Instrumenten, die wir haben. Denn das Problem ist vor allen Dingen, dass die Erde von einem Stern gesehen, der ein paar Lichtjahre weit weg ist, halt unheimlich nah an der Sonne ist. Die Erde alleine, ganz ohne Sonne, würde ich vielleicht mit den empfindlichsten Teleskopen, die ich habe, sogar sehen können. Nur die Erde ohne Sonne würde nicht mehr leuchten, weil sie ja nur das Licht von der Sonne reflektiert und nicht selber leuchtet. Das heißt, der Helligkeitsunterschied zwischen Erde und Sonne ist ein Faktor, kommt ein bisschen drauf an, wo ich gucke im Spektrum. Also ob ich sichtbares Licht gucke oder infrarotes Licht. Aber bei sichtbarem Licht ist das ein Faktor von mehr als einer Milliarde. Also die Erde ist mehr als eine Milliarde mal schwächer als die Sonne. Und ganz, ganz nah an der Sonne. Das heißt, die Sonne überstrahlt die Erde einfach. Und das ist jetzt auch nicht eine Frage, ich baue ein Teleskop, das irgendwie besser ist, sondern so gut kann ich das Teleskop gar nicht bauen, weil das wirklich Eigenschaften von Licht sind, dass Licht als Welle Beugung macht an jeder Teleskopoptik. Und dann ist auch das Beugungsscheibchen, also das, was von der Sonne einfach übrig bleibt, die Sonne ist keine Punktquelle im Teleskop. Das ist leider an der Stelle, wo die Erde ist, dann immer noch eine Million Mal heller als die Erde. Das kann ich irgendwie versuchen rauszurechnen, das ist aber echt schwierig. Das heißt, ein richtiges Bild von erdähnlichen Planeten zu machen, ja, gibt es Projekte, die das versuchen, aber Bild heißt dann nicht, ich habe es aufgelöst und ich sehe die Meere und die Kontinente, sondern Bild heißt, ich sehe vielleicht einen Lichtpunkt. Das sind Weltraumteleskope, die in Planung sind, die das vielleicht irgendwann mal können. Wir können es jetzt schon von Planeten, die größer sind, also mehr so Riesenplaneten, Jupiter, Saturn, und die weiter weg sind vom Stern. Da kann man jetzt schon, ist auch bei ein paar hundert Planeten schon gelungen, die kann man jetzt schon direkt abbilden. Unsere Hoffnung mit großen Teleskopen, wie auch James Webb, neues Weltraumteleskop, ist weniger, jetzt die Erde wirklich abzubilden, sondern von einem erdähnlichen Planeten ein Spektrum zu machen. Das heißt, ich gucke mir ich suche mir Planeten raus, wo ich genau auf die Ebene des Planetensystems gucke. Das heißt, ich sehe den Planeten manchmal vor der Sonne herlaufen und manchmal hinter der Sonne verschwinden. Ich gucke genau von der Kante. Und dann mache ich ein ganz sorgfältiges Spektrum, ein Bild, wenn der Planet neben der Sonne steht, also ich habe Stern und Planet, und wenn der Planet hinter der Sonne steht oder vor der Sonne. Und dann ziehe ich das voneinander ab und rechne dadurch das Spektrum von dem Stern von der Sonne raus. Das habe ich ja in allen Beobachtungen. Und dann bleibt, wenn ich Glück habe, ist aber echt schwierig, weil das ganz, ganz schwach ist, ganz, ganz wenig Licht, das Spektrum von dem Planeten übrig. Und dann kann ich vielleicht hoffentlich sehen, ob da zum Beispiel Wasser drin ist in dem Spektrum oder Kohlendioxid oder Methan, also alle möglichen Gase, Sauerstoff, die auf Leben hinweisen. Das ist noch nicht für erdähnliche Planeten gelungen, aber da gibt es konkrete Projekte, James Webb Weltraumteleskop und auch ein Satellitenprojekt soll in ein paar Jahren starten, heißt Plato, wo die Chefwissenschaftlerin, die Heike Rauer, auch eine Deutsche ist. Das ist eine Mission der Europäer, der Europäischen Weltraumagentur, die genau das machen wollen. Das heißt, vielleicht haben wir in ein paar Jahren was gesehen.
Daraufhin direkt. Also wenn jetzt zum Beispiel Lebewesen, die ungefähr auf demselben Stand sind wie wir, auf einem Exoplaneten versuchen würden, unseren Planeten gefunden haben, aber nicht ganz sicher sind, würden sie dann dadurch erkennen, durch das künstliche Licht erkennen, dass es da irgendwie irgendwelche Abweichungen gibt und die sich denken würden, dass da irgendwelche Lebewesen sein müssen, die dieses künstliche Licht erzeugen? Oder werden die so, ja, das ist completely normal?
Also unsere Lichtverschmutzung, die irgendwie so in allen möglichen Wellenlängenbereichen ist und die ja jetzt keine Signale übermittelt, sondern macht es einfach nur heller, die würden die vielleicht für, naja, ziemlich normal halten oder würde ihnen nicht auffallen. Aber es gibt ja Radiosignale, die wir ganz unfreiwillig aussenden. Wenn wir, das wird zwar jetzt vielleicht weniger, aber so ein Radiosender, den ich im Auto auffange, der schickt ja ganz engbandige Signale, die einen Inhalt haben, nicht nur gezielt an meine Antenne im Auto, sondern auch ins Weltall, in alle Richtungen. Und deswegen gibt es die Idee, nach solchen Signalen zu suchen. Das heißt dann SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Und das macht man auf der Erde jetzt auch schon mit solchen Radioteleskopen, die sich andere Sterne angucken und hoffen, dass sie da ein Signal finden, das ganz besonders schmal ist, ganz besonders engbandig, denn so eine Radiostation sendet ja bei einer Frequenz und nicht irgendwie ganz breitbandig. Und die irgendwie, naja, künstlich aussieht, wo also es so aussieht, dass das Signal sich schnell ändert, als ob da irgendeine Nachricht kodiert ist. Und wir senden solche Radiostrahlung seit, naja, 100 Jahren knapp ins Weltall. Vor 100 Jahren gab es Radio schon, 1920, 1930 gab es schon Radio. Und später kam dann auch Fernsehen dazu und Radar und alles mögliche andere. Das heißt, wir sind von so einer Kugel umgeben, die ungefähr 100 Lichtjahre groß ist, wo wir im Weltall unsere Visitenkarte so ein bisschen schon abgegeben haben. Und wenn es in den 100 Lichtjahren, da gibt es ein paar hundert Sterne in 100 Lichtjahren, und wenn man da jetzt eine Zivilisation hätte, außerirdische, die empfindlichere Radioteleskope haben als unsere, also die müssen schon fortgeschrittener sein als wir, dann könnten die Signale auffangen und vielleicht da, weiß ich nicht, Fernsehbilder dekodieren, würden dann in den 40er Jahren was über Adolf Hitler und den Zweiten Weltkrieg hören. Und im Moment wäre es auch nicht so doll. Aber es hat sich noch keiner bei uns beschwert und hat gesagt, wir verderben die Nachbarschaft. Wir sollen uns mal benehmen. Aber im Prinzip geben wir so eine Visitenkarte, die doch ziemlich klar künstlich ist, tatsächlich in Radiostrahlung ins Weltall ab. Könnte man entdecken.
Diese Radiostrahlung, hören die irgendwann auf oder werden die einfach weitergestrahlt bis unendlich?
Also ob die sich fortsetzen sozusagen.
Genau, also wenn die Strahlung aus den 40ern, die ist ja wahrscheinlich immer noch unterwegs. Ja. Und das hört wahrscheinlich auch irgendwie nicht auf, oder doch?
Also wenn so ein Radiosignal in alle Richtungen abgestrahlt worden ist, wie in eine Kugel, dann ist das eigentlich, hört das nicht auf. Das breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit. Radiostrahlung ist auch Licht. Breitet sich auch mit Lichtgeschwindigkeit aus, genauso wie das Licht, das wir sehen können. Und zwar für immer. Nur, die Fläche der Kugel, wo das durchgeht, wird ja immer größer. Dadurch, dass es immer weiter weg ist. Ich habe, wenn ich ein Lichtjahr weit weg bin, irgendeine Kugeloberfläche, die hat eine Größe. Dann bin ich zwei Lichtjahre weg und die Kugeloberfläche ist, Fläche geht mit Abstand zum Quadrat, viermal so groß geworden. Das heißt, im doppelten Abstand ist meine Strahlungsstärke zwar immer noch da, aber leider nur noch ein Viertel so stark. Und im zehnfachen Abstand nur noch ein Hundertstel. Das heißt, je weiter ich weg bin, umso schwächer wird einfach das Signal. Und irgendwann kann man es nicht mehr empfangen, weil es einfach zu schwach geworden ist.
Ein Lichtjahr ist, by the way, die Zeit, die das Licht in einem Jahr überwinden kann, die Entfernung, die das Licht in einem Jahr überwinden kann. Und Exoplaneten, waren das die Planeten, die erdähnlich sind oder nur die Planeten, die einfach außerhalb?
Nee, alle Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems sind, egal wie groß.
Okay, und jetzt Weltraum. Reisen in den Weltraum. Das war ja alles angefangen, Kalter Krieg und die Leute haben angefangen, in den Weltraum zu reisen. Jetzt rückblickend wurden ja sehr viele Satelliten in den Orbit der Erde geschossen. Auch sehr viele, zum Beispiel die Starlink-Satelliten von Elon Musk, die, wo ich auch davon gehört habe, durchaus Probleme bei der Astronomieforschung bereiten. Aber auf der anderen Seite sollte man auch noch darüber nachdenken, dass es ja auch neben den Starlink-Satelliten ja auch noch sehr viel Weltraummüll gibt. Dadurch, dass sehr viele Satelliten, die entweder abgeschaltet sind, immer noch da sind und sich gegenseitig destroyen, dadurch, dass sie ineinander rasen und dann noch mehr Müll entsteht und das dann alles einfach sehr katastrophal ist. Wie schlimm sieht es da gerade aus und was können wir eigentlich machen?
Ja, irgendwie nehmen wir unsere Umweltverschmutzung gleich mit in den Weltraum. Und das ist im niedrigen Erdorbit. Niedriger Erdorbit ist so ungefähr die Gegend, wo auch die internationale Raumstation unterwegs ist. Also 400 Kilometer bis 600, 700 Kilometer. Ist das schon ziemlich dicht. Die Starlink-Satelliten tragen da richtig viel zu bei, denn das sind inzwischen schon, weiß ich gar nicht genau, 3000 oder so oder noch mehr, 4000 und es sollen mal 10.000 werden. Und dann für schnelles Internet an Orten, die sonst keinen Empfang haben. Naja. Und es gibt auch noch andere große Tech-Firmen, also Amazon hat da was vor und die Chinesen natürlich auch. Das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Satelliten, die ziemlich klein sind, die aber zu Tausenden jetzt neu gestartet werden und die so 500, 600 Kilometer hochfliegen. Die haben ja eine gewisse Helligkeit, die sieht man nicht mit dem bloßen Auge, außer wenn sie gerade frisch gestartet sind. Dann sieht man die wie so eine Kette von Licht für ein paar Tage über den Himmel ziehen, weil sie dann noch nicht in ihrem endgültigen Orbit sind und noch nicht die richtige Ausrichtung haben. Da kriegen wir dann manchmal auch Fragen. Ich habe da am Himmel was gesehen, da flogen irgendwie 20 Objekte ganz dicht hintereinander her. Was war das denn? Und das waren dann meistens Starlink-Satelliten, die gerade gestartet sind. Aber mit dem bloßen Auge sieht man sie nicht. Aber Teleskope sind ja viel, viel empfindlicher. Und wenn ich dann in dem Gebiet, wo die sich aufhalten, dann, wenn die noch im Sonnenlicht sind, also 2 Stunden nach Sonnenuntergang, 2 Stunden vor Sonnenaufgang, die leuchten ja auch nicht von alleine, sondern die müssen ja im Sonnenlicht sein, dann machen die viele astronomische Bilder kaputt. Kann man dann rausrechnen, weil man ja weiß, wenn ich da so einen hellen Strich sehe in meiner Aufnahme, was das war, aber ist schon doof. Also das ist wirklich, wirklich nicht gut. Und die besonders heikle Frage ist dann natürlich, was wird aus denen, wenn die nicht mehr funktionieren? Denn die sind ja einfach gebaut. Und wenn ich 10.000 habe, dann haben die eine Lebensdauer von 3, 4, 5 Jahren und dann muss ich sie ersetzen. Was wird denn aus denen, die dann kaputt gegangen sind? Dann sagen die Betreiber, ja, die bringen wir dann kontrolliert zum Absturz. Meistens macht man das über den Pazifik, die sind, wo keiner wohnt. Die sind aber auch ziemlich klein, also da kommt meist nicht unbedingt auch überhaupt was unten an. Kann ich sie noch alle kontrollieren? Und was ist, wenn welche zusammenstoßen und dann so eine riesen Trümmerwolke machen? Das ist dann der Weltraumschrott. Und davon gibt es Millionen von Teilchen, die größer sind als 10 Zentimeter. Da die sich aber ziemlich schnell bewegen, ist so ein 10 Zentimeter großer Brocken, wenn der irgendwo ein anderes Objekt, internationale Raumstation oder einen Satelliten, den ich brauche, trifft, kann der richtig Schaden anrichten. Das ist ein Problem, wo die Weltraumagenturen, die Chinesen nicht, denen scheint das irgendwie egal zu sein, das ist nicht gut, aber zumindest die Amerikaner und die Europäer schon heftig drüber nachdenken, dass man damit dafür sorgt, dass das jetzt nicht mehr passiert, also dass man immer die Kontrolle über Satelliten hat. Bis dahin, wie kann man denn die Schrottteilchen, die es gibt, wieder einfangen? Aber da gibt es noch keine richtig durchführbaren Ideen. Die sind in diesem niedrigen Erdorbit nach ein paar Jahrzehnten alle abgestürzt, weil da noch ein bisschen Atmosphäre ist. Aber wenn es schneller mehr wird, als sie abstürzen, dann kann ich in die Situation kommen, und das ist möglich, dass das in ein paar Jahrzehnten oder vielleicht noch eher so ist, dass es zu gefährlich ist, im niedrigen Erdorbit noch Satelliten zu stationieren, weil die so oft getroffen werden, dass sich das nicht mehr lohnt. Ich komme da immer durch, also ich komme immer weiter nach draußen. Aber wir haben echt viel im niedrigen Erdorbit, das wir auch brauchen. Und das ist eine echte Gefahr. Und es gibt keine, das Problem ist erkannt, aber es gibt keine richtig gute, endgültige Antwort.
Da frage ich mich, wem gehört der Weltraum eigentlich? Weil dadurch, dass Elon Musk, also auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass dafür gesorgt werden soll, dass jeder Mensch, egal wo, die Möglichkeit und den Zugang zu Internet hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon für Wissenschaftler, die halt Forschung begehen wollen, halt richtig mies. Aber auch auf der anderen Seite stehen dann die anderen Leute. Deswegen die Frage, wem gehört der Weltraum? Und gibt es da irgendwie so, könnte man so theoretisch Elon Musk vor das Gericht ziehen und dann vor welches Gericht uns anklagen und sagen so, ja, er behindert unsere Weltraumforschung?
Ja, da ist wirklich die Frage, vor welches Gericht? Es gibt nicht wirklich ein Gericht dafür. Der Weltraum gehört keinem. Und das heißt aber leider auch, dass jeder machen kann, was er will. Die einzigen Beschränkungen, die es gibt, sind, die müssen sicher starten. Also die amerikanische Luftfahrtbehörde guckt, dass die Musk'schen Raketen nicht abstürzen. Aber das hat er ja gut im Griff. Er hat da jetzt Probleme gekriegt, weil die Amerikaner zusammen mit den Europäern, den Japanern und den Kanadiern wollen ja wieder zum Mond. Da soll im nächsten Jahr eine Crew, 4 Leute, um den Mond rumfliegen. Und die sagen in 3 Jahren, das glaube ich nicht, im Laufe dieses Jahrzehnts sollen auch wieder Menschen auf dem Mond landen. Die werden anders aussehen, die Crew, als die Apollo-Astronauten zwischen 1969 und 1972. Das waren ja 12 amerikanische weiße Männer. Und da ist jetzt schon ganz klar, da werden natürlich Frauen dabei sein, die werden nicht alle weiß sein. Das ist schon ausgemachte Sache. Aber die Technologie, mit der das passieren soll, da ist Elon Musk der soll praktisch die Mondfähre bauen, die da den Abstieg auf die Mondoberfläche macht. Da hat er sich eine Technologie ausgedacht, die funktioniert noch nicht so richtig. Das heißt, da ist schon bei seinen Testflügen einiges abgestürzt. Das ist aber das Prinzip von dieser Firma. Die probieren das halt, lernen aus jedem Absturz was und irgendwann geht's. Nur da hat die amerikanische Luftfahrtbehörde schon gesagt, also euer letzter Absturz, das war alles ein bisschen unkontrolliert. Das hätte auch auf bewohntem Gebiet was passieren können. Wir geben euch erst die Erlaubnis für den nächsten Start, wenn ihr uns überzeugen könnt, dass ihr das alles unter Kontrolle habt. Also für Starts gibt's Regulierungen. Man darf keine Menschen in Gefahr bringen dadurch, dass der Start nicht sicher ist. Aber wie oft man startet und wo man dann die Satelliten im Orbit hat, da gibt's keine regulierende Behörde. Da gibt's irgendwo bei den Vereinten Nationen so eine Kommission, aber die kann höchstens Empfehlungen abgeben. Also man könnte den Elon Musk vor Gericht bringen, wenn seine Rakete abstürzen würde und auf bewohntes Gebiet. Aber man kann ihn nicht vor Gericht bringen, weil er 10.000 Satelliten startet, die im niedrigen Erdorbit sind.
Also das ist eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen, wenn Sie es nicht wissen. Aber was ich mich frage, hat Elon Musk eigentlich irgendeine Qualifikation? Also hat er irgendwann irgendwie sowas Physikalisches, Astrophysisches studiert?
Der Elon Musk ist gelernter Physiker und Techniker, also klar, der hat im Prinzip Ahnung, der hat das ordentlich gelernt, Physik und Ingenieurwissenschaften, keine Frage. Aber der lässt natürlich die Experten jetzt für sich arbeiten. Der entwickelt Ideen, Visionen, manchmal verrückt, manchmal auch durchführbar, aber ist ja schon echt eine schillernde Gestalt. Aber in seinen Firmen arbeiten dann natürlich die Ingenieure und die Entwickler für ihn. Und die sind, keine Frage, auch kompetent.
Wie weit können Menschen zurzeit durch den Weltraum reisen? Also wie viel, wie weit, welche Entfernung? Die Frage ist, ich weiß nicht, ob ich auch sagen würde, ob wir zurückkommen. Aber bleiben wir erstmal, wie weit? Ja, doch. Wie weit können sie wegreisen und dann auch wieder zurückkommen? Am besten auch noch heile und lebendig.
Also wie weit können sie wegreisen? Da ist im Moment tatsächlich die Antwort bis zum Mond. Das haben die Leute ja schon vor 50 Jahren hingekriegt. Und da ist halt das Ziel, dass mit einer Mission, die Artemis heißt, so heißt dieses Programm, das hinzukriegen, das ist auch ein bisschen ein Signal. Das Programm vor 50 Jahren hieß ja Apollo, das war der Sonnengott. Und Artemis ist jetzt die Schwester von Apollo und das ist eine Frau. Und da heißt das Programm jetzt halt nach der entsprechenden Göttin. Das gelingt. Die Reisezeit ist ja auch nicht so lang. Denn um zum Mond zu fliegen mit so einer Mission mit Menschen, brauche ich ein paar Tage. Dann bin ich erstmal beim ersten Versuch, die reden ja auch davon, da eine Station zu bauen und da länger zu bleiben, aber beim ersten Versuch bin ich dann ein paar Tage auf dem Mond und brauche ein paar Tage zurück und bin 2-3 Wochen unterwegs. Insgesamt. Das ist ja nicht der Akt. Und das geht auch. Länger waren Menschen oder sind Menschen natürlich im Erdorbit auf der Internationalen Raumstation. Da hat es Leute oder da gibt es immer Astronauten und Astronautinnen auch, die da ein halbes Jahr verbringen mindestens. Aber wenn denen was passiert, werden krank und man kann nichts machen, also man kann das auf der Station nicht behandeln oder es gibt sonstige Notfälle, dann sind die in weniger als einem Tag wieder auf der Erde zurück, denn auf der Internationalen Raumstation muss es immer mindestens 2 angedockte Raumschiffe geben, Transporter, die Crew auch wieder zur Erde zurückbringen können. Das heißt, die sind da zwar lange unterwegs, aber sind auch ganz schnell wieder unten, wenn was passiert. Die spannendere Frage ist, wie weit ging es denn, schaffen wir es bis zum Mars? Die Reisezeit bis zum Mars wäre ein halbes Jahr. Wenn man eine gute Stellung von der Erde zum Mars ausnutzt, damit der Mars jetzt nicht auf der anderen Seite der Sonne ist, sondern Erde und Mars sind ziemlich nah zusammen. Das kommt ungefähr alle 2 Jahre vor. Das heißt, alle 2 Jahre könnte man starten und auch wieder zurückfliegen. Das heißt, ein halbes Jahr hin, ein Jahr da bleiben, ein halbes Jahr wieder zurück. Ist man 2 Jahre unterwegs? Das ist durchaus möglich. Das ist zwar lang, aber wenn wir Jahrhunderte zurückdenken, so die Leute, die mit dem Segelschiff die Welt umsegelt haben oder nach Amerika aufgebrochen sind, die waren ja auch Monate unterwegs. Nur von denen ist ein Drittel nicht wiedergekommen. Also die Quote von denen, die da irgendwie gestorben sind, war schon echt hoch. Das Risiko würde man nicht eingehen wollen heute. Nur die 2 Jahre wären schon möglich. Aber die Frage ist dann, was ist mit Strahlenbelastung? Ich bin außerhalb des Erdmagnetfeldes, das mich vor dem Sonnenwind, der Strahlung der Sonne schützt. Wie komme ich auf dem Mars zurecht, wo ich auch kein schützendes Magnetfeld habe? Strahlenbelastung ist echt ein Thema. Und es hat auch noch keiner ausprobiert, wie man sich so fühlt, wenn die Erde hinter einem zurückbleibt und auf einmal, so wie wir den Mars am Himmel sehen, nur so ein bläulicher Punkt wird. Hat ja noch kein Mensch erlebt. Jetzt habe ich mal in einer Interviewsituation tatsächlich zusammengesessen mit der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti, die sehr gerne zum Mond fliegen würde als ESA-Astronautin. Und die wurde dann auch gefragt von einem Journalisten, ja, also würden Sie auch zum Mars und wäre das denn hinzukriegen und wie ist das mit der Psychologie? Und die war da total cool und sagte, ach wissen Sie, das wäre doch überhaupt kein Problem, das wäre so eine spannende Sache, also damit kämen wir leicht klar. Ob das wirklich so wäre, hat noch keiner ausprobiert, aber unsere Astronautenkandidaten, auch die europäischen, die müsste man nicht zweimal fragen. Die würden das alle machen. Weiter als Mars ist allerdings nicht realistisch im Moment.
Schwarze Löcher. Am besten können Sie ja mal erklären, was ein schwarzes Loch ist. Und da ich mir die Frage ist, also als Kind habe ich mir immer vorgestellt, so gerne in ein schwarzes Loch reinzugehen. Könnte vielleicht wahrscheinlich durchaus nicht, nicht so gesund sein. Nicht nur, dass mein Körper das wahrscheinlich nicht aushalten würde. Aber was könnte man sich vorstellen, ist in einem schwarzen Loch und hat es irgendwie irgendwann ein Ende oder nicht?
Ein schwarzes Loch ist zunächst mal das Endstadium eines sehr, sehr schweren, sehr, sehr massereichen, sagt man eigentlich auf physikale Sterns. Die Sonne wird nie ein schwarzes Loch, ist bei weitem nicht schwer genug, aber wenn ich einen Stern habe, die sind ganz, ganz selten, der 20 mal, 30 mal, 40 mal schwerer als unsere Sonne ist. Dann hat er irgendwann seinen Brennstoff verbraucht und kann keine Kernfusion mehr machen, kann keine Energie mehr erzeugen. Und dann gewinnt die Schwerkraft, die den Stern zusammendrücken will, immer mehr und immer mehr. Und es gibt keine Zwischenstadien wie bei der Sonne, die dann noch stabil sind, sondern die Masse ist so groß, der Stern ist so schwer, dass das alles in sich zusammenbricht bis zu einem schwarzen Loch. Und das heißt dann aber nicht, dass das schwarze Loch alles auffressen würde, was irgendwie auch nur vage in seiner Gegend ist. Denn die Schwerkraft von dem schwarzen Loch wäre ja nicht größer, als die Schwerkraft von dem Stern vorher war. Ich müsste also echt nah an das schwarze Loch ran. Das wäre bei einem Stern von, oder bei einem schwarzen Loch von 10 Sonnenmassen, müsste ich auf 30 Kilometer an das schwarze Loch ran, damit ich wirklich nicht mehr zu, auch theoretisch keine Chance mehr hätte, dem schwarzen Loch zu entkommen. Also ganz nah ran, und dann geht es mir allerdings schlecht, weil die Schwerkraft dann so unterschiedlich ist und auch schon ein bisschen außerhalb davon, dass die Schwerkraft, wenn ich mit den Füßen zuerst auf das schwarze Loch zufallen würde, dann würde die Schwerkraft viel, viel stärker an meinen Füßen zerren als an meinem Kopf. Und es würde mich zerreißen. Das hat sogar einen Namen, einen etwas merkwürdigen. Das heißt die Spaghettifizierung, weil man ganz in die Länge gezogen würde wie Spaghetti. Und irgendwann wird es einen auseinanderreißen. Was dann allerdings passieren würde, wenn man im schwarzen Loch landen würde, die Bestandteile, aus denen man mal bestanden hat, nehmen wir lieber eine Kamera oder eine Raumsonde ohne Menschen. Das wissen wir nicht so richtig. Da hört tatsächlich unsere Kenntnis der Naturgesetze auf, weil da die Relativitätstheorie, also Theorie der Schwerkraft, Einstein, und die Quantenphysik, die Theorie des allerkleinsten Materie, die müssen da zusammenwirken, und da wissen wir noch nicht, wie die Theorie aussieht. Das heißt, was da wirklich im Inneren passiert, ist Gegenstand von ganz aktueller Forschung und nicht ganz klar. Der auch nicht ganz unbekannte, kürzlich verstorbene Physiker Stephen Hawking, der hat gesagt, und die meisten stimmen ihm zu, dass ein schwarzes Loch tatsächlich in ganz, ganz, ganz langen Zeiten nicht ewig ist. Also es kommt was raus, eine ganz extrem schwache Strahlung, wo aber ein schwarzes Loch von der zehnfachen Masse der Sonne viel länger braucht, als das Universum alt ist, bis es sich irgendwie auflösen würde. Und diese ganz schwache Strahlung hat auch noch keiner gesehen. Das ist eine Vorhersage.
Also könnte es theoretisch auch sein, dass wir uns jetzt gerade im Innern eines schwarzen Loches befinden?
Es gibt immer mal wieder die Spekulation über die Natur des Universums, dass unser Universum sozusagen innerhalb eines Ereignishorizonts eines schwarzen Lochs, also innerhalb dieses Bereichs, wo ich nicht mehr rauskomme, liegt. Ja, ich würde sagen, das ist eine wilde Spekulation, und da gibt es keine Hinweise drauf, dass das Universum wirklich so gebaut ist. Aber die Spekulation kommt immer mal wieder hoch.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Also ein Stern hält sich ja am Leben dadurch, dass Wasserstoff in Helium umgewandelt wird. Gibt es theoretisch oder können Sie sich vorstellen, dass irgendwann die Möglichkeit ist, einen Stern künstlich am Leben zu erhalten?
Also die Naturgesetze widersprechen dem nicht. man könnte sich vorstellen, wenn es eine wahnsinnig fortgeschrittene Zivilisation gäbe und die lebt um einen Stern herum, wo der Brennstoff jetzt so langsam zu Ende geht. Also Wasserstoff im Kern ist zu Ende. Dass man da zum Beispiel, indem man den Stern verschmelzen lässt mit einem anderen Stern, der noch am Anfang seiner Existenz ist, dass man den Stern wieder mit neuem Brennstoff versorgt. Da sagen jetzt nicht irgendwelche physikalischen Gesetze, dass das unmöglich ist. Aber wenn ich mir vorstelle, was dafür so nötig wäre, ich müsste einen anderen Stern herbeischaffen oder ganz viel Wasserstoffgas, das ich auf den Stern drauffallen lasse, das müsste schon eine ziemliche Superzivilisation sein, die das kann.
Also in meinem Kopf ist das Universum so irgendwann ja so Urknall, Pio, aufgegangen. Und soweit ich mich, also meines Wissens nach war es auch so, dass das Universum immer noch wächst, also ständig immer noch weiter am Wachsen ist. Und aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass alles irgendwann sterben wird. Wir sterben irgendwann, dann die Sonne stirbt, alle Sterne werden irgendwann sterben. Und dann ist das Universum kalt, nachdem auch die größeren Sterne, auch kleinere Sterne und dann immer weiter und so. Und dann ist das Universum kalt und was dann?
Ja, super beschrieben. Es ist so, dass das Universum sich ausdehnt. Das wissen wir seit ziemlich 100 Jahren, fast 100 Jahren. Und seit 25 Jahren ungefähr wissen wir, dass das Universum sich sogar beschleunigt ausdehnt. Das heißt, die Ausdehnung wird immer schneller. Das ist das Stichwort dunkle Energie. Zusätzliche Komponente zu dunkler Materie, von der wir auch nicht wissen, was es ist, im Universum, die das Universum immer schneller auseinandertreibt. Und wenn das wirklich immer so weitergeht, dann wird es irgendwann super kalt und super dunkel im Universum. Und die Frage, was dann passiert, hängt ein bisschen damit zusammen, wie wir Zeit definieren. Eine ganz gute Definition von Zeit für mich ist, dass Zeit nicht einfach unabhängig von allem anderen existiert, sondern dass Zeit immer voraus ist, dass irgendwas passiert. Ich brauche eine Beziehung, ich brauche einen Prozess, ich brauche ein Ereignis, damit ich Zeit definieren kann. Und wenn das Universum sich so weit ausgedehnt hat, dass ein Lichtteilchen oder ein Elektron oder irgendwas ganz alleine im Universum ist, dann passiert nichts mehr. Und dann könnte man sagen, jetzt herrscht Ewigkeit. Die Zeit ist zum Ende gekommen, jetzt passiert nichts mehr. Und dann gibt es wilde Spekulationen von Theoretikern, die sagen, na, vielleicht kann aus einem solchen Zustand ein neues Universum geboren werden. Aber das ist wieder das Reich der wilden Spekulation.
Würden Sie die Theorie auch zu einer wilden Spekulation hinzufügen, dass zum Beispiel das Universum durch den Urknall entstanden ist, es ist immer größer geworden, es beschleunigt sich und es wird größer, alles stirbt im Universum, es wird kalt und dass das Universum sich dann wieder zusammenzieht und es dann wieder zu einem Urknall kommen würde, so wie er halt damals passiert ist? Und dann die Frage, würde dann einfach ein ähnliches Universum wie jetzt entstehen und vielleicht sind wir ja sogar schon zum dritten Mal hier am Sitzen und das ist einfach nur unsere dritte Version, dann schon eine tausendste Version, oder dass es eher so ist, dass es dann komplett anders sein wird. Oder vielleicht sogar, dass es an einem anderen Punkt in einer, wo auch immer das Universum drinsteckt, dasselbe passiert und gerade eine Parallelversion von mir gerade existiert, die vielleicht sogar das gleiche Interview führt.
Alles dieses ist denkbar. Also alle Varianten, die du gerade aufgezählt hast, werden diskutiert. Es sieht so aus, als wenn unser Universum nicht genug Materie enthält, damit es sich wieder zusammenzieht. Das wäre nach den Naturgesetzen absolut möglich. Das kommt einfach darauf an, wie viel Materie die Schwerkraft aufeinander ausübt, da ist, ob man die Expansion zum Stillstand bringen kann. Da ist im Moment unsere Meinung, wir haben einfach nicht genug Masse im Universum, nicht genug Materie. Das wird sich für immer ausdehnen. Aber es ist von den Naturgesetzen her auch möglich, dass die Expansion in den Kollaps übergeht. Da müsste allerdings jetzt diese Kraft, die das Universum auseinandertreibt, die dunkle Energie, ganz andere Eigenschaften haben, als wir das im Augenblick wissen. Aber wurde besonders früher sehr viel diskutiert, dass wir in so einem zyklischen Universum tatsächlich sind. Und auch diese Idee, vielleicht kann ja aus diesem Zustand ohne Zeit wieder ein neues Universum entstehen, wäre in gewisser Weise auch zyklisch. Also ist nicht ganz auszuschließen. Hätte das Universum dann die gleichen Naturgesetze wie unseres? Vielleicht, wenn das wirklich eine Abfolge von einem Universum aufs nächste und kollabiert wieder wäre, wäre vielleicht die wahrscheinliche Antwort ja. Aber die Idee, dass wir mit unserem Universum in ein viel größeres Multiversum eingebettet sind, wo es ganz viele Paralleluniversen gibt und auch immer wieder neue entstehen, mit ganz anderen Naturgesetzen, die ist bei Kosmologen, die da sich darüber Gedanken machen, echt populär. Da gibt es richtig viele Kollegen aus der Theorie, die meinen, das wäre eine sehr realistische Möglichkeit, dass es ganz viele Universen, unfassbar viele Universen gibt, von denen die meisten einfach nicht geeignet sind für Leben. Und da müssen wir uns natürlich nicht wundern, dass wir in einem der wenigen existieren, die für Leben geeignet sind, denn woanders können wir ja nicht existieren. Die anderen können wir nicht sehen. Deswegen, alle diese Möglichkeiten sind Spekulationen, aber die werden alle gemacht, die Spekulationen.
Die Frage ist, gibt es Leben bei uns im Sonnensystem? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt noch weiter in einem weiteren Sonnensystem, nein, nicht in einem weiteren Sonnensystem, sondern in unserer Milchstraße zum Beispiel, da auf Leben treffen würde und diese Spezies durchaus viel weiter entwickelt ist als wir und die dann zu uns kommen würden und es einen Krieg geben würde, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den gewinnen würden?
Zwei verschiedene Fragen waren das. Leben im Sonnensystem. Vor langer Zeit haben die Leute gedacht, es gibt bestimmt Leben im Sonnensystem. Also wir sagen ja manchmal zu Aliens auch Marsmenschen und kleine grüne Männchen vom Mars. Da gab es die Idee, ja, der Mars könnte schon eine bewohnte Welt sein und vielleicht auch die anderen Planeten. Es gab sogar wilde Spekulationen, dass sogar auf der Sonne einer lebt. Also das... Also da sind wir jetzt nicht mehr so optimistisch, weil wir auf dem Mars ja auch gelandet sind, da fahren Rover rum, also nicht mit Menschen, aber mit robotischen Fahrzeugen. Und wir haben den Mars sehr, sehr gut kartiert mit Satelliten, die so ähnlich sind wie die Fernerkundungssatelliten, mit denen wir uns auch die Erde angucken. Also großes Leben ist da nicht. Trotzdem wissen wir, dass der Mars früher, vor Milliarden Jahren, wärmer war und auch flüssiges Wasser hatte. Deswegen sucht man immer mit immer wieder neuen Mars-Missionen danach, ob die Bedingungen vielleicht früher lebensfreundlich waren. Und ansonsten guckt man im Sonnensystem auf die Eismonde von Jupiter und Saturn, also auf den Jupitermond Europa vor allen Dingen oder den Saturnmond Enceladus, wo wir bei Enceladus wissen, weil das eine Saturnsonde gesehen hat und bei Europa stark vermuten, dass unter einer dicken Eiskruste ein Riesenozean aus flüssigem Wasser ist. Vielleicht auch mit solchen Unterseevulkanen wie auf der Erde es diese Black Smoker, White Smoker gibt. Das sind solche unterseeischen Geysire, wo heißes Wasser rauskommt. Das ist eine Möglichkeit, dass in der Nähe davon das Leben auf der Erde entstanden ist. Und wenn das auf der Erde so war, ist das da vielleicht auch so. Das heißt, da würde man echt mal gerne unter dem Eis Jupiter und Saturn in den Monden, in den Ozeanen auf Tauchtour gehen. Aber das ist noch ganz, ganz richtig lange weit weg. Da haben wir keine Missionspläne im Moment, wie man das macht. Es gibt eine Mission, eine europäische Mission, die voriges Jahr zum Jupiter gestartet ist. Und dieses Jahr soll eine amerikanische Mission folgen. Und die wollen sich diese Jupitermonde genau angucken. Aber die wollen noch nicht tauchen gehen, sondern die wollen den Ozean finden, wirklich. Und eine Mission, wo man dann wirklich unters Eis kommt, das ist lange hin. Aber Leben auf der Basis von Mikroorganismen ist im Sonnensystem nicht ganz ausgeschlossen. Höheres Leben, nee. Und Die andere Frage war, technische Zivilisation, die fortgeschrittener ist als wir, kommt von irgendwo anders her und wir geraten in einen Konflikt mit denen. Gewinnen wir? Gewinnen die? Ich fürchte, die gewinnen. Weil um alleine interstellare Raumfahrt zu betreiben und diese riesigen, also wir kommen mit Menschen höchstens bis zum Mars und um dann bis zum nächsten Stern zu kommen, das ist so viel weiter, das würde, also bis zum Mars brauchen wir 6 Monate, um bis zum nächsten Stern zu kommen, würden wir 50.000 Jahre brauchen mit der gleichen Geschwindigkeit. Das heißt, eine Zivilisation, die das macht, müsste viel, viel fortgeschrittener sein als wir. Und man kann sich auch überlegen, dass die Frage, ob es so eine Zivilisation gibt, die hängt heftig daran, wie lange die Lebenserwartung von einer technischen Zivilisation ist. Und da kommt dann raus, es gibt außer uns nur dann noch möglicherweise weitere Zivilisationen in der Milchstraße, wenn die viel älter sind als wir. Denn wie lange sind wir eine technische Zivilisation? 100 Jahre? Nicht länger. Und deswegen, die wären fortgeschrittener. Also wir würden heftig den Kürzeren ziehen und können nur hoffen, dass die in ihrer langen Geschichte, auf die sie zurückblicken können, naja, Friedfertigkeit und Vernunft gelernt haben.
Wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganzen die Sternbilder anschaut, also ich bin ehrlich, ich sehe da meistens nichts, weil die ja auch sehr, zum Beispiel Wassermann und Widder, ich bin by the way Widder, welche Sternzeichen sind Sie? Schon mal eine erste Frage. und da frage ich mich, wie die da eingezeichnet wurden, weil das ja schon sehr viel Kreativität beeinflusst. Und ich, außer den großen Wagen und den kleinen Wagen, den sehe ich ganz gut. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wann werden wir auf der Erde nicht mehr möglich sein, die Sternbilder zu sehen, die wir heute sehen?
Die Sternbilder sind ja etwas, das Menschen sich ausgedacht haben. Und spannend ist, dass unterschiedliche Kulturen sich unterschiedliche Sternbilder ausdenken. Also die sind alle dasselbe Muster am Himmel, aber australische Aborigines oder indigene Völker in Südamerika oder die Chinesen haben tatsächlich ganz andere Sternbilder sich ausgedacht als wir. Also das heißt, was unsere Vorfahren sich ausgedacht haben, das weiß ich gar nicht. Unsere Sternbilder, die wir verwenden, kommen aus dem Mittelmeerraum. Die kommen aus Babylon, also heutiger Irak, aus Ägypten und von den alten Griechen. Und das ist dann die Tradition, die um die Welt gegangen ist und auf die sich alle irgendwie geeinigt haben. Auch für die offiziellen Bezeichnungen der Sternbilder in der Forschung. Aber im Prinzip sind Sternbilder was Menschengemachtes. Also wir setzen unsere entfernten Vorfahren aus dem Mittelmeerraum vor 2000 und 3000 und 4000 Jahren, setzen ihre mythologischen Vorstellungen an den Himmel. Das könnten auch ganz andere sein. Aber und deswegen sind die Sternbilder, du hast gesagt, du bist Widder, ich bin in Anführungszeichen, ja, ich weiß das auch, Jungfrau, aber da das Sternbild Widder oder das Sternbild Jungfrau fällt heute nicht mehr mit dem Sternzeichen Widder oder Jungfrau zusammen. Das liegt daran, dass die Erdachse halt taumelt in 26.000 Jahren einmal rum und in 26.000 Jahren verschieben sich die Tikra-Sternbilder einmal rund um den Himmel. Das heißt, das hat sich jetzt um ein Sternbild verschoben. Also Sternzeichen und Sternbilder sind um ein Sternbild gegeneinander versetzt, heute schon. Und wann hat sich das aufgelöst, dieses Muster? Wann sieht der große Wagen nicht mehr aus wie der große Wagen? Da muss man länger warten. Das sind so 50.000 Jahre, 100.000 Jahre. Da sieht man dann wirklich, dass die Sterne sich auch gegeneinander verschieben. Und nur weil die Sterne so weit weg sind, dauert das lange, bis wir das für das bloße Auge sehen. Mit Teleskopen können wir das innerhalb von ein paar Jahren messen, gar kein Thema. Aber dass wir mit dem bloßen Auge sehen, oh, die Sternbilder sehen anders aus. 50.000 bis 100.000 Jahre.
Was sind weiße Löcher?
Weiße Löcher sind die hypothetischen Gegenteile von schwarzen Löchern. Also ein schwarzes Loch scheint alles zu verschlucken und es kommt erstmal, wir haben Hawking-Strahlung drüber geredet, aber die haben keinen Ausgang. Aber vielleicht gibt es ja auch das Gegenteil, so dass es doch irgendwie so einen Tunnel gibt durch die Raumzeit in eine andere Gegend im Weltall oder in ein anderes Universum. Und da haben wir Objekte, aus denen die Strahlung doch wieder rauskommt, natürlich nicht mehr in der ursprünglichen Form. Das wäre eine Idee für ein weißes Loch. Wir haben im Universum gesucht und nichts gefunden, was so aussieht in unserem Universum. Und es gibt auch die Theorie, dass vielleicht beim Ende, wenn dieser Prozess, dass ein schwarzes Loch zerstrahlt, das Ende etwas ist, das nicht ganz weg ist und sich völlig aufgelöst hat, sondern so ein kleines weißes Loch, das man auch nicht leicht entdecken kann. Auch das hat man noch nicht gesehen, ist Spekulation, vielleicht gibt es gar keine weißen Löcher, aber im Grunde wäre ein weißes Loch das Gegenteil von einem schwarzen Loch. Und theoretisch ist es denkbar, dass es sowas gibt.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht, über Ihr Lieblingsthema zu reden, hoffentlich. Ja. Ganz viel Liebe, zurück nach Bottrop.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.